Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Die Queen hatte nun ihr 70. Thronjubiläum. Die Feier war riesig. Sollte auch Deutschland eine Partymonarchie bekommen? Fragt die Taz Friedrich Küppersbusch. Und der antwortet: Meine Großcousine Margret wird diese Woche 102 und ich sehe sie da in der Pole Position. Überhaupt versetzen einen die Feuilletons vom Dienstag in Staunen. Der Tagesspiegel veröffentlicht auf der ersten Kulturseite ein langes Interview mit Dorothee Oberlinger, einer Blockflötistin. Als Leser, der als Kind zum Blockflötenunterricht genötigt wurde und entsprechend litt, fragt man sich da schon, wie jemand noch als Erwachsener freiwillig in dieses Ding blasen kann. Aber dann spricht Dorothee Oberlinger mit einer derartigen Hingabe über das Instrument und die Musik, die sie damit macht, dass man gar nicht mehr aus dem Staunen herauskommt. Bach setzt sie ein, erzählt sie Christiane Peitz über die Blockflöte, wenn es um Engel geht oder den Tod. Sie ist das Liebesinstrument bei den Pastoralen. Sie ist naiv, öffnet aber auch den Blick in den Himmel, in die Ewigkeit. Bei neuer Musik benutze sie Permanentatmung. Bei Barockmusik müsse sie anders atmen. Die habe nämlich Punkt und Komma. Und dann sagt Oberlinger noch dies. Hier die Stradivari, da die doofe Blockflöte? Nein. Gut Blockflöte zu spielen ist richtig schwer. Trotzdem macht dieses Interview im Tagesspiegel, da staunt man über sich selbst, Lust, sich sofort beim Blockflötenunterricht anzumelden. Vielleicht flötet ja auch Jürgen Kaube mit, der Co-Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen. Zuzutrauen wäre es ihm, denn nun hat Kaube, da staunt man nicht schlecht, einen Artikel zum 70. Geburtstag von Liam Neeson geschrieben. Das ist der britisch-irische Schauspieler, der in den letzten Jahren in nicht gerade sehr geistreichen Kinofilmen regelmäßig irgendwelche Menschenleben gerettet hat. Und über den schreibt nun also der intellektuelle Jürgen Kaube, der sich etwa an den hochtheoretischen Texten des Soziologen Niklas Luhmann erfreut. Man merkt dem Artikel über Neeson an, dass er für Kaube eine Pflichterfüllung war. Vermutlich musste er für einen Kollegen einspringen und über Pfingsten bei Netflix und Co. eine Handvoll Filme mit dem Schauspieler anschauen, sicher in doppelter Abspielgeschwindigkeit. Jedenfalls gelingt es Kaube nicht, zu verbergen, dass ihn diese Filme unendlich langweilen. Neeson verteidigt zumeist keine Ehre, kein Vaterland, keine Moral, sondern will nur die Ruhe zurück, die vor dem Verbrechen lag und die anstrengend genug war, schreibt Kaube in der FAZ. Es wundert wenig, dass er einer der beliebtesten Schauspieler in Filmen der zweiten Reihe Hollywoods ist. Eine große Blase scheint über dem Boden zu schweben. Das Foto in der Taz ist schon an sich faszinierend, aber dann lässt Sophie Jungs Text über ein Buch des Architekturforschers Robert Stürzel die Leser staunen. Denn die erfahren, dass es sich hier um aufblasbare Architektur von Hans-Werner Müller handelt und dass der Architekt selbst in einer dieser sehr vergänglichen Behausungen wohnt. Wenn das Haus nach meinem Tod nicht zerstört wird, dann würde es einige Monate später sowieso zusammenbrechen, zitiert Jung den Architekten. Das ist auch eine neue Art zu denken und zu überlegen, dass man eben nichts mehr vererbt. Alles vererben, das ist meistens ein vergiftetes Geschenk. Mein Haus muss vergehen. Außerdem ist das Leben im aufblasbaren Haus auch noch äußerst praktisch. Putzen sei da ganz einfach. Man müsse nur den Schmutz kurz zusammenkehren, erklärt Sophie Jung in der Taz. Sobald man nämlich die speziell angefertigte Festtür öffnet, wird aller Dreck vom hohen Luftdruck im Innern flugs nach draußen gepustet.